Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jens Biski. Ich bin leitender Redakteur der Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung Mittelweg 36. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch über Sprache, Macht, Politik mit der ukrainischen Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin Katharina Mischenko und mit dem Schriftsteller und Journalisten Dimitri Kapitelmann. Dieses Gespräch findet statt im Rahmen der Woche der Meinungsfreiheit. Es wird veranstaltet von der Frankfurter Buchmesse und dem Börsenverein des deutschen Buchhandels. Reden wollen wir über Literatur in Zeiten des Krieges. Seit dem 24. Februar verteidigt sich die Ukraine gegen einen brutalen russischen Angriffskrieg. Ich freue mich sehr, dass Katharina Mischenko hier ist. Sie ist in Poltawa geboren, in Kiew aufgewachsen unter anderem und hat in Kiew einen Verlag mitbegründet und für ihn gearbeitet, Medusa. Sie hat eine Zeitschrift für Literatur, Kunst und Gesellschaftskritik herausgegeben. Sie hat gemeinsam mit einem Fotografen ein wunderbares Buch, Ukrainian Night, veröffentlicht und auch für Bücher des Surkamp Verlages geschrieben, etwa Testfall Ukraine. Schön, dass Sie da sind, Frau Mischenko.
Hallo.
Dimitri Kapitelmann ist in Kiew geboren und im Alter von 8 Jahren mit seiner Familie als sogenannter Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen, in die Bundesrepublik. Er hat in Leipzig studiert und ist inzwischen ein viel gelesener Journalist und Schriftsteller, hat 2 Bücher veröffentlicht, Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters und vor einem Jahr Eine Formalie in Kiew, ein Buch, das ich allen ans Herz legen kann. Es ist von einer besonderen Heiterkeit, die einem im Moment angesichts der aktuellen Lage vergehen kann. Frau Mischenko, Dankeschön. Sie sind jetzt in Berlin am Wissenschaftskolleg. Sie waren vor kurzem noch in Kiew, sind dann über Ivano-Frankivsk nach Deutschland gekommen. Sie sind hier mit Ihrem Sohn. Ihr Mann ist noch in der Ukraine. Was wissen Sie? Wie geht es Ihrem Mann? Wie geht es Ihren Freunden in Kiew?
Es geht meinen Freunden unterschiedlich. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Menschen geblieben sind und wie viele Menschen auch nach ungefähr einem Monat wieder zurück nach Kiew jetzt gekommen sind und bleiben dort. Und ich arbeite jetzt auch mit einigen Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Und gestern habe ich ganz zufällig wahrgenommen, dass eine der Künstlerinnen in Cherson ist. Es war für mich erstmal so ein kleiner Schock. Ich habe sie gefragt, ob sie irgendetwas braucht. Und die meinte, jetzt ist noch alles okay, aber wir wissen jetzt nicht, ob Rubel eingeführt werden und wie wir damit weiter umgehen. Also eine ganz alltägliche Frage einer besetzten Stadt. So glaube ich, es geht allen unterschiedlich. Was aber jetzt viel Angst macht, sind natürlich die kommenden Tage. Es wird viel darüber gesprochen, dass auch die Westukraine angegriffen wird zum 9. Mai, ja. So auch
den Tag des Sieges.
Am Tag des Sieges wieder so eine postmoderne Geste, diesen Tag völlig pervers zu interpretieren und die Ukraine noch stärker anzugreifen. Ich denke, ja, das beunruhigt viele meiner Freunde. Und mein Mann, der ist, glaube ich, sehr betroffen davon, was passiert. Der liest ganz viel und schreibt auch viel und versucht zu kämpfen in diesem diskursiven Kontext. Versucht alles zu tun, um die Ukraine zu unterstützen, damit die internationale Solidarität und Unterstützung immer stärker werden. Und das ist ja auch etwas, was viele meiner Freunde tun.
Sie haben mal, Frau Mischenko, geschrieben, an meinem 30. Geburtstag beweinte der Maidan die Toten und die Krim wurde annektiert. Das war im Jahr 2014. Das Leben war zu einem ständigen Newsfeed geworden. Ist das wieder so oder versuchen Sie manchmal auch Nachrichten zu vermeiden?
Ich kann die nicht vermeiden. Es ist immer noch so, es ist natürlich jetzt sehr intensiv geworden und diese Nachrichten, sie bestimmen auch den Alltag und ja, die haben schon eine ziemlich starke Macht, glaube ich. Und sie können die Stimmung, diese Ruhe auf einmal vernichten, aber nicht zu lesen kann ich auch nicht, denn ich will alles wissen, alles verstehen und denke sehr wenig drüber nach, was das mit mir macht. Ich glaube, das kommt noch.
Herr Kapitelmann, wie geht es Ihnen? Wie informieren Sie sich über die Ereignisse in der Ukraine? Sie sind in Kiew geboren, waren 2019 das letzte Mal da.
Ja, ich war 2019 zuletzt da und wäre wahnsinnig gern wieder hingefahren, aber dann kam Corona und jetzt ist halt die andere Krankheit im Kreml. Ich bin so ein bisschen wie Katharina, dass ich die Balance finden muss zwischen Dingen, die ich wissen möchte und auch wissen muss, und dem Versuch, nicht verrückt zu werden. Also ich ertappe mich, was heißt ertappe, ich lese Texte, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie so genau lesen würde, über alle möglichen Waffen oder darüber, wie die chinesischen Ölraffinerien funktionieren und wie wahrscheinlich es ist, dass Russland jetzt dorthin seine Rohstoffe verkauft. Und ja, es ist so eine traurige Akribie, würde ich sagen, in meinen Informationsalltag gekommen.
Diese traurige Akribie ist ja auch ein Versuch, irgendwie die entsetzlichen Nachrichten zu bewältigen. Mhm. Haben Sie noch Kontakt in die Ukraine? Mhm. Telefonieren, schreiben Sie regelmäßig mit Leuten?
Nicht so regelmäßig, wie ich es gern hätte, weil die Leute natürlich teilweise andere Sachen zu bewältigen haben, als mir Rückversicherung zu geben oder sich mit mir auszutauschen. Ich habe einen Freund, der in Kiew zu den Waffen gegriffen hat, der auch nicht gegangen ist. Ein Freund, den ich 2019 traf und der so sehr typisch ukrainisch ganz viele Witze gemacht hat über den neuen Präsidenten, den wir nur den Komiker genannt haben, über den Kwas, also dieses Hefegetränk, was nicht mehr verkauft wird, einfach so, weil die Fächer nicht gereinigt werden. Und so viele Sachen, aber der damals eben auch gesagt hat, ich würde hier nicht weggehen, das ist meine Heimat und ich möchte, dass es hier Demokratie gibt. Also bei allen Unzulänglichkeiten, es gibt eine Chance, etwas zu verändern und die würde ich nutzen. Und ich erkläre das auch deshalb so genau, weil er geblieben ist, um zu kämpfen und genau das zu verteidigen. Von dem kann ich auch nicht so viel erfahren, wie ich gern möchte, weil er gewisse Dinge ja auch nicht sagen darf, ne? Weil das vom russischen Militär vielleicht mitgelesen werden könnte. Andere Freunde, das war wahrscheinlich für mich sogar das Krasseste, haben zuerst ihrer 15-jährigen Tochter Schießen beigebracht. Und als dann die Massengräber kamen und die Vergewaltigung als Kriegsstrategie immer mehr deutlich wurde, haben sie dann die Tochter allein erstmal nach Deutschland geschickt, weil also die Mutter den Mann nicht alleine lassen wollte. Und dann haben sie sozusagen den verlässlichsten Teil der Familie erstmal weggeschickt. Ja, sehr, sehr schwer zu bewältigende Dinge, auch wenn ich in quasi ein Passivleidender dabei bin, aber ja, schwierig.
Frau Mischenko, seit Frühjahr 2021 hat Russland Truppen an der Grenze zur Ukraine aufmarschieren lassen und gesammelt. Es gab immer wieder Drohungen, es gab diese inzwischen berüchtigten Reden, in denen Putin und seine Knechte der Ukraine jedes Recht zu existieren abgesprochen haben. Wann hatten Sie das Gefühl, jetzt eskaliert dieser Krieg, der ja, das muss man glaube ich sagen, seit 2014, wenn auch nicht so wie gegenwärtig geführt wird, das eskaliert nochmal. Wann hatten Sie das Gefühl? Es wird ernst.
Ich glaube im Winter. Damals im Frühjahr noch nicht wirklich. Das hängt wahrscheinlich auch mit unserem Informationsraum zusammen und ich glaube auch mit der Politik unserer Regierung. Ich glaube, sie wollten bis Ende, dass das diplomatisch gelöst wird. Sie wollten das Land nicht im Voraus militarisieren. Sie wollten nicht die Wirtschaft in Panik versetzen. Deswegen waren auch wir ja einigermaßen ruhig. Relativ aber schon. Und im Winter ging es richtig los, schon vom Neujahr. Auch im Neujahr war es unruhig. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Sportgruppe Neujahr gefeiert habe. Und da haben wir natürlich sehr viel über Russland gesprochen und darüber, wie es weiter mit diesem Krieg aussieht. Das ist schon ein fundamentales Thema bei den Gesprächen. Es war auch damals so. Und dann etwas später hat die ganze Familie, mich inklusive, Corona gehabt. Und abends, nachts haben wir uns die Nachrichten angeschaut von BBC World, von CNN, also da, wo Amerikaner nicht schlafen und wir schon schlafen müssen. Ja, und es war schon ein ganz komisches Gefühl, so krank zu sein und wieder eingesperrt zu sein in der Wohnung und sich noch vorzustellen, dass jetzt noch der Krieg kommt. Und für mich war das das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann. Und das ist dann etwas später passiert, wo wir schon gesund waren.
Wir haben uns 2014 schon mal getroffen in einer Diskussion über die Annexion der Krim und über diese mafiösen Putschversuche in Donetsk und Luhansk. Ich habe Sie damals als sehr kritisch auch gegenüber der ukrainischen Politik und der ukrainischen Gesellschaft erlebt. Wie sehen Sie heute etwa den Präsidenten Zelensky?
Den Präsidenten Zelensky gab es damals noch nicht.
Ich glaube, den gab es damals nicht, ja.
Ja, also ich muss sagen, ich sah die Situation in meinem Land kritisch bis zum 24. Jetzt, glaube ich, müssen wir alle das Land retten, damit wir noch etwas haben zum Kritisieren, vielleicht irgendwann in der Zukunft. Und ich glaube, dass ganz viel Kritik auch Zelensky an die Macht gebracht hat. Und so kulturell, glaube ich, hat er auch diesen nationalistischen Druck sehr gut, wie kann man das sagen, reduziert. Und es gab neue Hoffnungen, auch in Bezug auf den Krieg. Es gab die Hoffnungen, dass wir diesen Krieg in Donbass doch beenden können. Ja, es hat nicht geklappt.
Herr Kapitelmann, wie haben Sie 2019 die ukrainische Gesellschaft oder die Gesellschaft in Kiew erlebt? In wahrscheinlich sehr verschiedenen Formen.
Sehr natürlich kritisch, sehr, bis ans Zynische politpragmatisch. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, dieser Freund, von dem ich sprach, der jetzt seine Waffen ist, ich habe ihn gefragt, glaubst du denn, dass es unter Zelensky jetzt besser wird und nicht so korrupt? Und er hat geantwortet, klauen tun alle. Das ist Grundvoraussetzung. Wichtig ist, dass das Geld auch wieder in der Ukraine angelegt wird, das geklaut wird. Also hoffnungsvoll, aber eben auch mit einem gewissen Selbstschutz. Wichtig dabei finde ich, also dass die Menschen so kritisch sind und auch kritisch sein dürfen, ist ja genau der Punkt, den es hier zu beweisen gibt, nämlich dass es eine freie Gesellschaft war und ist unter den Bedingungen, die normal herrschen, die sich reformieren will und die Ungerechtigkeiten und Probleme anspricht. Das ist ja das, was die Ukraine in den Krieg gebracht hat.
Und in der im Unterschied zu Russland Präsidenten in Wahlen gewählt und abgewählt werden können, in denen es einen Wechsel an der Regierung gibt. Lassen Sie uns nach Deutschland schauen, das nach meinem Eindruck jetzt zum zweiten Mal entdeckt, dass es die Ukraine gibt. Frau Mischenko, Herr Kapitelmann, wie nehmen Sie die deutsche Diskussion über den Krieg in den letzten Wochen war?
Ich muss sagen, vielleicht im Gegensatz zu vielen meinen Freunden, die sich auch für Deutschland interessieren und wie Deutschland jetzt politisch steht, bin ich ziemlich optimistisch. Was mich beeindruckt, ist die Diskussion, dass so viele Positionen vertreten sind, dass so viele Autoren, Journalisten wirklich mit der Ukraine solidarisch sind. Und ich beobachte, wie sie wirklich kämpfen, in ihrem Beruf auch, wie sie sich einsetzen. Und das finde ich ganz gut. Und das gibt mir Hoffnung, dass durch diese Diskussion doch vieles bewegt werden kann. Ich glaube, es ist schon vieles passiert im Vergleich zur Ausgangssituation. Ja, vor dem Krieg und kurz danach. Es haben sich die Positionen schon sehr stark verändert. Natürlich sind auch die Realien der heutigen Ukraine unglaublich schrecklich. Deswegen frage ich mich manchmal, ob mein Optimismus berechtigt ist oder sind die Tragödien einfach so groß, dass es anders nicht gehen kann, jetzt unabhängig von den Diskussionen. Das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist dieser Optimismus auch ein Versuch, konstruktiv zu bleiben, weiterzumachen und sich jetzt nicht groß zu beschweren oder unzufrieden zu sein, sondern einfach schauen, was ist möglich und was getan werden soll.
Was soll getan werden?
Ja, wie Zelensky auch mal gesagt hat, alles Mögliche und Unmögliche. Ja.
Ich würde gerne ein bisschen unterscheiden, also welche Ebenen der deutschen Diskussion, wenn wir davon sprechen, was von der politischen Diskussion, also in der Politik, dass sofort von der Zeitenwende die Rede war, die Politik einer Zeitenwende, aber er nicht sofort umgesetzt wurde. Also mit den schweren Waffen hat man zuerst Nein gesagt, dann Ja irgendwann. Das Energieembargo wird jetzt langsam zur Realität. Also aus den Neins, vielleicht lässt sich das so zusammenfassen, aus den sehr lange möglichen Neins werden jetzt Ja's, von denen wir nicht wissen, was sie bringen, die aber das, weil das Nein nicht mehr möglich ist, dazu gehen wir über. Also das sind die großen Leitlinien und da habe ich mich oft sehr geärgert auf einer emotionalen Ebene, dass ich gesagt habe, also wie kann das sein, dass die 300 Millionen pro Tag kriegen für diese Maschinerie? Wie kann das sein, dass ja der letztlich diese Eigeninteressen stärker sind, als was ja auch im eigenen Interesse liegt, nämlich dieses Regime aufzuhalten? Aber da muss ich mich manchmal auch zu Geduld ermahnen. So, also wenn Habeck sagt, das kann ja sein, dass wir kein Öl mehr kaufen, bloß wenn das im Preis steigt und das Regime noch mehr Geld macht, dann hat uns das nichts gebracht. Das sind also die politischen Aspekte, die ich auch nicht ganz verstehe und die militärischen auch nicht. Da habe ich mir oft ein leidenschaftlicheres Handeln gewünscht, aber vielleicht, ich kenne auch nicht alle Aspekte. Die etwas menschlicheren Aspekte, sei es, dass wir jetzt klären müssen, ob der Bundeskanzler eine Wurst ist oder nicht, oder der Ton des ukrainischen Außenministers vielleicht nicht gymnasial genug ist, das finde ich unangemessen gegenüber der Katastrophe in der Ukraine. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ab einer gewissen Phase gibt es wahrscheinlich so in den westlichen Gesellschaften, die nicht direkt jetzt diesen Krieg überstehen müssen, es schüttelt sich so eine andere Diskussion fest. Also die Schweiz debattiert zum Beispiel sehr, sehr krass über ihre Neutralität gerade. Also da geht es ein bisschen von der Ukraine weg über die eigenen Leitlinien. Und so etwas Ähnliches beobachte ich in Deutschland ja auch. Also was sind unsere Leitlinien? Wie viel sind wir bereit für Außenpolitik zu riskieren tatsächlich? Wie viel sind uns unsere Werte jetzt, genau jetzt wert? Wie viel Gefahr ist und Risiko ist uns das wert? Auch wie viel wirtschaftlichen Schaden? Ja.
Eine Frage an Sie beide. Welche Rolle spielen Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Autorinnen, Journalistinnen in dieser öffentlichen Diskussion? Was wünschen Sie sich, was beobachten Sie? Also ich schaue immer mal wieder und versuche es zu verstehen, was Serge Chardin schreibt, der sehr aktiv in der Ukraine den Kampf gegen die russischen Aggressoren unterstützt. Was sollen Schriftsteller, Autorinnen gegenwärtig tun?
Ja, das, was sie für richtig halten für sich. Sergei Jadan hat zum Beispiel entschieden, die Freiwilligen, also die Volontäre zu unterstützen. Und das macht er. Und er inspiriert, glaube ich, sehr viele Menschen. Da, wo er schreibt, wir sind unserem Sieg immer näher. Ich glaube, das gibt schon sehr viel Kraft den Menschen, die auch in der Ukraine geblieben sind. Und ich weiß, dass andere Autoren jetzt bei der Armee sind. Das war ihre Entscheidung. Einer, Artem Chapai, hat geschrieben, ich will nicht Teil dieser Informationsfront sein. Ich will zu einfachen Menschen gehen und mit denen kämpfen. Das ist auch sein Recht, seine Entscheidung. Ich glaube, dass es schon ganz wichtig ist, eine Sprache zu finden, um diesen Krieg auch nachdenken zu können oder um den erzählen zu können. Und da sind viele Sachen möglich. Für mich, glaube ich, ist jetzt wichtig, das vielleicht kulturanthropologisch oder kulturwissenschaftlich zu betrachten und um diese Logik zu verstehen, diesen Krieg überhaupt zu führen, ihn anzufangen, diesem Krieg einen Widerstand zu leisten, denn von einer Distanz zu beobachten, jetzt spreche ich über verschiedene Gesellschaften und Länder. Ja, und natürlich ist auch die Frage interessant, was das mit Europa und mit der Welt macht. Und da, glaube ich, ist die Vorstellungskraft der Schriftsteller oder auch der schreibenden Menschen, nicht nur Schriftsteller, auch grundsätzlich der Intellektuellen, ist unheimlich wichtig. Denn niemand weiß, was mit uns passiert und wie es weitergeht. Und jemand muss anfangen, darüber zu sprechen oder Themen, Fragen anzubieten. Das finde ich schon sehr wichtig.
Super Punkt. Ich war gerade mit Zustimmung beschäftigt und habe meinen Punkt kurz vergessen, aber also diese jetzt zurückliegende Woche gab es einen ersten offenen Brief, wie Sie wissen, der gesagt hat, ergebt euch mal, dann haben wir Ruhe. Und dann gab es einen zweiten offenen Brief, den habe ich auch unterschrieben, der gesagt hat, nein, also wie soll das funktionieren, wie soll dieser Kompromiss, also wo hört man auf zu vergewaltigen und töten, welche Gebiete überlässt man? Also ich fand diesen Brief wirklich unerträglich, den ersten, und habe den zweiten unterschrieben, der eben auch schwere Waffen für die Ukraine fordert. Ich würde nicht sagen, dass das die Arbeit von SchriftstellerInnen ist, solche Briefe zu initiieren, zu schreiben, zu signieren. Aber als Menschen, die ein gewisses Gehör haben, die die gesellschaftliche Debatte mitzubestimmen scheinen, habe ich natürlich beschlossen, das zu nutzen. Was auch immer man sich unter einem Schriftsteller vorstellt, wenn ich damit etwas, woran ich glaube, bewirken kann, dann nutze ich das. Das hat für mich wenig mit der Arbeit eines Schriftstellers und mehr mit der gesellschaftlichen Betrachtung eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin zu tun. Und von dem Punkt gerade war ich auch ehrlich fasziniert, dass natürlich irgendjemand muss darüber sprechen, was gerade geschieht und was geschehen wird. Und ich habe das besonders in den ersten Wochen des ausgeweiteten Krieges gemerkt, wie sehr die Menschen in meinem Publikum bei der Lesung nach einer Orientierung gesucht haben. Nicht, dass ich diese Person wäre, aber gespürt habe ich es und habe dann mein Bestes getan, zumindest ins Gespräch zu kommen und eine Sprache zu finden über das, was geschieht.
Welche Fragen sind es denn, über die wir unmittelbar jetzt nachdenken sollten? Viele reagieren auf die Situation, indem sie versuchen, Putins Gedanken zu erraten. Das halte ich zumindest, vielleicht sehen Sie das anders, aber ich für weder besonders interessant noch besonders weiterführend. Er hat diesen Krieg gewollt und er hat ihn begonnen. Punkt. Aber welche anderen Fragen wären interessant?
Ja, wie reagiert man auf diese totale Gewalt? Mhm. Was wäre eine Strategie, wenn es um eine demokratische Gesellschaft geht, die zum Beispiel wie die deutsche, ja, und die sich daran orientiert, dass Konflikte ohne Gewalt gelöst werden müssen. Was macht man bei so einer Herausforderung? Ja. Was bedeutet eigenes Komfort vielleicht? Und was bedeutet das, den Krieg aus einer sicheren Perspektive zu denken, ich meine, wo man in Sicherheit ist oder geschützt ist. Was heißt das für Menschen, die vulnerabel sind? Also dieser Perspektivenwechsel, glaube ich, wäre ganz gut. Also mich inspirieren natürlich feministische Diskurse. Also dieses Recht von Schwachen auf Selbstbestimmung, kein Glaube an die gerechte Welt. Also dieses Konzept ist mit der Gewalt ganz stark verbunden, dass wir nicht davon ausgehen müssen, dass die Gerechtigkeit von sich selbst irgendwann kommt, ja, und dass das Opfer nicht dafür zuständig ist, was der Täter macht. Und das ist ja, unheimlich schwer ist, sich mit dem Opfer zu solidarisieren. Man neigt immer eher dazu, mit dem Täter ja, eine Ebene zu finden. Deshalb, glaube ich, gibt es immer wieder diese Suche nach möglichen Begründungen, warum Putin das gemacht hat, was war an ukrainischer Politik doch falsch und so weiter. Das ist natürlich einfacher. Ja, deshalb, glaube ich, ist es schon sehr gut, diese Fragen zu stellen und dadurch auch ja, verschiedene politische Akteure anzusprechen. Nicht nur Politiker, aber auch zum Beispiel politische Philosophen, Intellektuelle, die jetzt, wie dieser erste Brief gezeigt hat, nicht so viel über die Ukraine wissen. Und das gibt dann die Möglichkeit, die Ukraine so abstrakt wie möglich zu behandeln und ja, auf der Beziehung mit Russland konzentriert zu bleiben. Das sind auch die Fragen, die jetzt die Ukraine nicht unmittelbar betreffen, aber die wichtig sind zu besprechen, damit in der Zukunft auch solche Situationen der wenig repräsentierten Länder nicht übersehen werden.
Das Verrückte, oder nicht das Verrückte, aber das so barbarisch, wie so ein Krieg auch ist, er wirft unglaublich viele komplexe Fragen auf. Ich will gar nicht so abstrakt klingen. Und diese Fragen kommen alle auf einmal. Man muss sich fragen, wie kann man die Ukraine wieder aufbauen? Was macht man jetzt mit Russland langfristig? Man muss sich fragen, wie hilft man den Menschen, die geflohen sind jetzt? Was wird mit dieser Generation eigentlich passieren, die plötzlich ohne Männer oder größtenteils, auch wenn nur für eine gewisse Zeit hoffentlich, ohne Männer sind in den Familien? Wie konnte Deutschland überhaupt in diese Abhängigkeit kommen? Also wie konnte diese Ostpolitik auch nach der Krim, nach dem Donbass, nach Syrien weitergehen? Und das muss alles gleichzeitig beantwortet werden. Und dennoch hat man ja diese eine Hauptfrage, nämlich wie schafft man das, die Ukraine zu retten und dass Russland den Krieg nicht gewinnt? Und das ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe, das alles gleichzeitig richtig zu beantworten und überhaupt zu besprechen. Dafür haben wir gar nicht die Kapazitäten. Mal ganz davon abgesehen, dass wir halbwegs noch in einer Pandemie stecken. Das ist jetzt, es sagt sich so nebenbei, aber das ist ja auch eine riesige zivilisatorische Aufgabe, mit der wir noch befasst sind. Und versuche ich so wie Katjina optimistisch zu bleiben, selbst wenn ich damit Unrecht habe, weil es ist optimistisch etwas leichter ist, handlungsfähig zu bleiben. Und gleichzeitig wegen dieser unglaublichen Vielzahl extrem schwieriger Fragen sagt der deprimierte oder ja, der etwas pessimistischere Teil von mir, einige werden ganz sicher ganz furchtbar falsch beantwortet und es wird dauern, das zu korrigieren.
Ich finde es trotzdem und gerade jetzt wichtig, also auch die Frage auf den Tisch zu legen und zu diskutieren, wie es weitergehen soll, obwohl wir das alle nicht wissen können, obwohl wir nicht wissen, was übermorgen geschieht. Aber wir müssen es jetzt tun, weil sonst gewinnen andere Leute, die immer die Frage auf den Tisch legen, wie kann ich, obwohl dort ein Krieg ist, mein Weltbild von 1980, 1970, 1990 oder aus dem Jahr 2000 noch irgendwie retten? Wie kann ich diesen Krieg möglichst weit wegschieben und ihn im Grunde verdrängen und im Schatten lassen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt, über den man dabei reden müsste, ist die jüngste Geschichte der Ukraine. Ich war wieder überrascht, wie wenig über die Ukraine bekannt ist hier in Deutschland und dass man doch das Gefühl hatte, ja, die meisten halten im Grunde die Ukraine seit 1991 unabhängig immer noch für irgendwie einen Teil der Sowjetunion, obwohl es ja die Sowjetunion auch schon sehr lange nicht mehr gibt. Was muss man wissen über die Ukraine seit 91, seit 2014? Ich weiß, das ist eine große Frage, aber man muss die großen Fragen vielleicht in Fragmenten und kleinen Hinweisen beantworten.
Ja, man kann lesen, das, was hier in Deutschland schon geschrieben wurde. Einerseits ist es ja Geschichte eines postsowjetischen Landes und ist wahrscheinlich nicht so interessant für deutsche Leserschaft, weiß ich nicht. Andererseits unterscheidet sich die Ukraine nicht so stark, glaube ich. Es gibt alle möglichen Bewegungen bei uns. Es gibt ja diese schon bekannte und gelobte Clubkultur in Kiew. Also kulturell gibt es auf jeden Fall sehr viele Überschneidungen. Und ich denke, viele junge Menschen kommen sehr gerne in die Ukraine. Also ich spreche jetzt in Gegenwart, aber ja, vor Februar 22. Was so ganz grob vielleicht, dass das ein Land ist im postsowjetischen Raum, das ja demokratisch ist, politisch ziemlich eklektisch immer noch, ambitioniert, ziemlich arm, also ziemlich chaotisch, ziemlich anarchistisch wahrscheinlich auch, multikulturell, vielsprachig, also bilingual vor allem, und eine Gesellschaft mit Weltoffenheit, wobei auch nicht sehr viele Menschen im Ausland waren. Immer noch, glaube ich, ist es der kleinere Teil, der ziemlich gut integriert ist. Ja, was noch? Es gibt auch eine Bereitschaft zu streiten, Bereitschaft für sich einzusetzen. Und es gibt Strukturen in der Ukraine, die das ermöglichen. Es gibt schon diese Kommunikationswege. Oft sind sie nicht so institutionalisiert wie hier zum Beispiel, aber die gibt es zwischen Gesellschaft und Politik. Und alles muss sich noch entwickeln. Aber es gibt, glaube ich, eine gute Basis. Oder es gab die. Jetzt kann ich auch nicht sagen, wie sich das Land weiterentwickelt. Bei Zelensky habe ich die Hoffnung, dass er ja, seine Art, mit der Realität umzugehen, nicht radikalisiert, dass er selbst nicht militaristisch wird und dass er die Gesellschaft auch von dieser Militarisierung irgendwie rettet. Ich meine jetzt die Militarisierung des Denkens, der Umgehensweise mit anderen Bürgern der Ukraine. Also ich meine jetzt nicht die militärische Militarisierung. Aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht und was diese Traumatisierung für die Gesellschaft und für die Politik heißt in nächsten Monaten oder Jahren.
Ich habe mich heute zwei ähnliche Sachen gefragt, nämlich zum einen, was für ein Präsident Zelensky eigentlich sein wird, wenn dann Frieden wieder ist. Wie kommt man aus dieser Prägung, aus diesen unglaublichen Wochen, Monaten oder auch Jahren, ich hoffe es nicht, aber wieder raus, auch mental. Und da las ich gerade darüber, dass ja auch weiterhin die Pensionen gezahlt werden müssen, die Gehälter, teilweise mit Krediten. Also was ich mich gefragt habe, war, wie viel Regierungsarbeit ist eigentlich noch möglich für ihn? Ein Tag hat ja nur 24 Stunden und also welche Teile... Wie macht man das? Wie vereinbart man das? Wie viel Politik kann er eigentlich überhaupt noch machen? Die eigentliche Frage, was für ein Land die Ukraine ist, ich kann mir die schwer anmaßen, weil ich sehr lange nicht in der Ukraine war, nach meinem 16. Lebensjahr, einfach weil meine Eltern mir verboten haben, hinzufliegen für eine Weile, weil ich einen ukrainischen Pass hatte und ins Militär vielleicht gemusst hätte. Und sie haben gesagt, die Ukraine ist ein Land, wo du nicht ins Militär willst. Deswegen würde ich eigentlich lieber von der Zeit sprechen, als ich dann doch als erwachsener Mensch da war. Und weil du von der Vielschichtigkeit und Freiheit gesprochen hast. Ich habe ein Phänomen beobachtet. Wenn man in ein Taxi steigt in Kiew, dann, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dann passiert Folgendes. Der Fahrer, meistens sind es Fahrer, sonst würde ich gendern, aber ich habe nur Fahrer getroffen, fängt an, über die Regierung zu fluchen. Und ich meine damit fluchen. Er sagt nicht, der Präsident ist eine Wurst, er wird es mit einem Geschlechtsteil vergleichen und mit allem, was da rauskommt. Man selber hat dann die Möglichkeit, mit einzusteigen in die Raja-Massage und eben auch sagen, wie furchtbar die Eliten sind und wie korrupt, oder sich zurückzulehnen und den Fahrer machen zu lassen. Und das ist ein freies Land, ne, wo das geht. Und das habe ich irgendwann angefangen zu genießen.
Ja, die Fahrer führen, glaube ich, gerne politische Diskussionen, wobei ich die meistens für konservativ halte. Aber ja, ist das ein Phänomen? Ich weiß es nicht.
Konservativ in dem Sinne, dass man sagt, es ist immer alles scheiße, oder was meinst du?
Ja, auch politisch so. Ja. Ordnung muss sein. Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch. In Australien ist es so gut, da gibt es keine nicht-weißen Migranten oder solche Sachen.
Ja, mir hat mal ein Fahrer erzählt, dass Kaviar picken ja was für kleine asiatische Hände sei.
Ja, ich weiß es nicht. Einmal war ich mit einem georgischen Mann unterwegs und das war super lustig. Der hat mir gesagt, Ukraine ist so ein schreckliches Land. Es ist alles so korrupt. Ich bin so glücklich, dass ich in 2 Tagen nach London fliege. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt nicht ein bisschen arrogant, mir als Ukrainerin das zu erzählen? Aber ich fand das ironisch.
Na, und irgendwie auch vertrauensvoll, auf so eine ganz bestimmte Art.
Ja, und ich finde das, also so eine Arroganz fand ich auch lustig. Aber grundsätzlich ja, also man kann wirklich vieles mit Taxifahrern besprechen. Es hängt auch damit zusammen, dass bei uns die Taxifahrer noch eine berufliche Identität haben, aber wahrscheinlich nicht genug Geld. Deshalb nutzen sie diese Apps und fahren durch die Stadt. Und bei uns ist es nicht sehr gut geregelt. Also es wird vieles digitalisiert und da fahren alle möglichen Männer vor allem, aber auch Frauen durch die Stadt. Ja.
Frau Mischenko, Sie haben vorhin gesagt, die Ukraine ist politisch, ideologisch in vielem eklektisch. Eklektisch klingt immer so ein bisschen negativ auf Deutsch. Könnte man auch sagen pluralistisch? Mit den sehr verschiedenen Regionen, den vielen Sprachen?
Ich vielleicht etwas dazwischen. Ich weiß nicht, ob diese Vielfalt immer was Gutes ist, vor allem ideologisch. Ich glaube, bei uns haben wir immer noch ein Problem mit der sozialistischen Idee. Auf der praktischen Ebene wird sie unterstützt, diskursiv gar nicht. Also so ähnlich war das auf dem Maidan. Alles niedrigschwellig, Selbstorganisation, einfache Teilnehmer sagen, wir wollen eine gute Ausbildung für unsere Kinder, wir wollen normale Renten haben, einen normalen Job. Aber dann singt man Hymne auf der Bühne und erzählt etwas, weiß ich nicht, über Kosakentum, über nationale Identität. Und diese diskursive, ja, ich weiß nicht, oder so eine Spaltung, ja, zwischen praktischen Bedürfnissen und Artikulation, also das ist, glaube ich, schon eklektisch bei uns. Und wenn wir über das Sozialistische sprechen, dann landen wir sofort bei der Sowjetunion, wie Stalin, Gulag, alles ganz schlimm. Und eine neoliberale Idee muss irgendwie eine gute Lösung sein. Also da gibt es wirklich ganz wenig Klarheit. Die Partei von Zelensky, Diener des Volkes, war auch ein gutes Beispiel. Erstmal waren sie Libertarianer. Alles musste sehr schön neuklassisch ökonomisch sein. Dann sagen sie, nein, das passt doch nicht. Wir sind vielleicht auch ein bisschen sozialistisch oder sozialdemokratisch. Ob sie selbst verstehen, was das heißt, weiß ich nicht. Und so ist auch Zelensky. Der spricht immer über den offenen Markt. Gleichzeitig sagt er, aber das medizinische System, Bildungssystem dürfen wir nicht optimieren. Kleinstädte brauchen Krankenhäuser, Menschen brauchen ihre Jobs und da weiß man nicht, was für ein ideologisch, was für ein Typ das ist. Und da, glaube ich, brauchen wir etwas mehr Klarheit.
Ich weiß nicht, inwiefern das ideologisch ist, aber was die konkrete Bewältigung von gegenwärtigen Problemen angeht, habe ich mal etwas sehr Spannendes in Sevastopol erlebt. 2019 war das. Da bin ich auf die Krim gefahren. Ich war im Begriff, mich aus der Ukraine ausbürgern zu lassen und musste dafür nach Kiew und war quasi im annektierten Sevastopol im Hotel Ukraine, habe ich ferngeschaut, Krim TV. Und da gab es einen Bericht, dass es im Meer ein austretendes Rohr gibt mit Abwasser. Und zwar schon seit 16 Jahren. Und die Verschmutzung sei schon so stark, dass es man aus dem Weltall sieht. So ist man eigentlich darauf aufmerksam geworden durch Satellitenaufnahmen. Und dann dachte ich, das schaue ich mir jetzt mal an, die Diskussion. Die große Frage schien mir zumindest, war nicht, okay, wie stoppen wir das? Das ist ja gesundheitsgefährdend für uns alle. Sondern, wer ist schuld? Ist die ukrainische Seite schuld? Denn das Rohr ist schon vor 16 Jahren gebrochen. Oder ist die russische Seite schuld, wo der neue russische Bürgermeister einige Millionen Dollar bekommen hat, um dieses Leck zu stopfen und stattdessen mit dem Geld verschwunden ist? absurd genug, aber als ich am nächsten Tag dann zu den Stränden gegangen bin, wo Badeverbotsschilder standen, hat das niemanden interessiert und alle haben weiter gebadet. Also ne, es sind ja Schilder, da steht, das Wasser ist giftig. Und der Bademeister hat nur gesagt, na, Sie sollten mal unsere Keller sehen, welches Wasser da steht. Die Menschen gewöhnen sich an alles. Also ich weiß nicht genau, wie sich das zu aktuelleren politischen Ideen verhält, aber da war so ein Pragmatismus, den habe ich in anderen Ländern noch nicht erlebt. Und ich kam dahin mit der Vorstellung, das ist ein politisch wahnsinnig aufgeladener Ort. Eine Position, der ich aber ganz oft begegnet bin, war stattdessen, naja, wir haben eine korrupte Regierung gegen eine andere getauscht.
Auf der Krim.
In Sevastopol jetzt, ja. in dem besagten Tag. Daraus kann man natürlich auch Raum für neue Ideen sehen. Ne? Das sind so Momente, über die ich noch lange nachdenken musste. Ja.
Schauen Sie russische Propaganda? Lesen Sie russische Zeitungen? Also eine Zeit lang musste man ja, wenn man so ein halbwegs vollständiges Bild der deutschen Öffentlichkeit gewinnen wollte, auch Russia Today zur Kenntnis nehmen. Haben Sie das gemacht?
Ich habe es oft genug in meinem Leben unfreiwillig gemacht, weil Familienmitglieder und Freunde sich das anschauen. Ich halte es nicht für notwendig. Es ist eher schwer zu vermeiden.
Was war Ihr Eindruck, was da passiert?
Naja, ich habe heute so einen Auszug gesehen aus, wie heißt diese Sendung, wo immer der Typ mit seinem Karateanzug steht? Dieser ganz eklige Hetzer.
No idea. Solovyov? Oder?
Наверное, Solovyov.
Ich kenne nur den Namen.
Also das Faszinierende an diesen Diskussionssendungen ist ja, und das ist auch ein bisschen der Trick, mit dem die funktionieren, da stehen so 5, 6 Leute, die sich angucken und auch so sprechen, als würden sie sich bis aufs Blut widersprechen. Aber sie tun es halt nicht. Sie sagen alle das Gleiche. Es ist ein ganz, ganz faszinierendes Setting. Ich halte es schon für gut, mal zu sehen, sozusagen wie so ein Thermometer reinzuhalten und zu gucken, was gerade die Temperatur der Propaganda ist. Gerade ist es eben eine sehr beängstigend hohe, wenn dann so gezeigt wird, diese Rakete kann so Großbritannien versenken. Aber der Informationsgehalt ist natürlich sehr gering und umso mehr stellt sich für mich die Frage, warum es aber so sehr verfängt. Liegt es daran, dass es schon so lange so geht? Liegt es daran, dass die Lügen einfach so verführerisch sind, dass es wahnsinnig schwer wäre, sich von ihnen loszusagen und wahnsinnig schmerzhaft? Also was ist es, was diesen Propagandakanälen diese Wirkmacht gibt? Vor ein paar Wochen hat die BBC so einen Artikel gehabt, da hat eine Tochter aus der Ukraine ihrer Mutter in Russland gesagt, dass sie bombardiert wird, gerade jetzt. Und die Mutter hat gesagt, nein, wirst du nicht. Nein, werdet ihr nicht. Und ich würde sehr gern verstehen, wie diese so himmelschreiend, oder wenn Russland behauptet, dass Israel jetzt die größten Antisemiten seien und der wahre Nazistaat. Also wie kann es sein, dass diese absurden Dinge weiterverfangen? Ich würde es sehr gern verstehen.
Ja, ich glaube, es ist einfach eine Art psychische oder psychologische Einflussnahme. Vielleicht so. Emotional ist es für mich schwer, das anzusehen, weil ich sofort an diesen Film Sophie Scholl denken muss. Da, wo sie vor Gericht stand und der Richter richtig geschrien hat. Also dieser faschistische Geschrei ist auch etwas, was ich in diesen Sendungen immer wieder mitbekomme. Und und das macht mich so ohnmächtig. Und dieses Gefühl, ohnmächtig zu sein, sowohl dem Diskurs gegenüber als auch diesen Affekten, ja, das macht mir Angst. Deshalb will ich das nicht anschauen. Aber ich vermute, diejenigen, die das tun, regelmäßig, ja, sie fühlen sich richtig ohnmächtig. Und das ist das Ziel. Die Menschen einfach zu überzeugen, dass sie ohnmächtig sind und dass sie sich das immer wieder antun sollen, das anzusehen und das auch emotional anzunehmen. und dadurch immer auch so neurotisiert zu sein, insoweit, dass man eigenen Kindern nicht glaubt oder nicht glauben will. Also ich glaube, auf der Sachebene ja, macht es keinen Sinn. Ja? Man kann nur, genauso wie bei diesen Fantasien, was ist in Putins Kopf, da kann man auch so schauen, was sie sagen. Wahrscheinlich ist das Gegenteil dann möglich. Also kann man raten so aus den Gesprächen. Aber ich glaube, dass das Wichtigste eben dieser emotionale Einfluss ist auf die Menschen. Und das haben sie schon geübt, das immer wieder anzunehmen und wahrscheinlich das und sich immer wieder mit diesen Affekten neu zu laden, damit man auch in Russland weiterleben kann.
Interessanterweise, oft genug nach den schlimmsten Schreisendungen kommt dann so eine kuschelweiche Doku über alte sowjetische gestandene Schauspieler. Meistens sind, also Schauspielerinnen, aber meistens sind Schauspieler. Zum Tag des Sieges kommen dann meistens dieselben Dokus über dieselben Schauspieler, die nochmal betonen, wie sie so gekämpft haben. Aber auf diese solidarisiert euch jetzt mit den Schreien oder werdet angeschrien Sendung kommt dann meistens sowas Glorifizierendes, ganz kuschelweiches über die guten alten Zeiten. Und das ist eigentlich so die Abfolge vom zumindest Pirwe-Kanal.
Überhaupt die Frage, welche Rolle spielt die sowjetische Geschichte, die Erinnerung an die Sowjetunion heute in Russland, soweit wie ich gelesen habe und wie jeder gelesen hat, eine große wegen der Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg und den Sieg über Hitler-Deutschland. Wie ist das in der Ukraine? Gibt es da sowas wie Sowjetnostalgie oder nicht mehr?
Ich glaube, nach letzten Umfragen viel, viel weniger als früher. Sowjetunion wird jetzt mit Putin sehr stark assoziiert. Und es gibt natürlich auch andere Interpretationen seiner imperialen Politik, dass er sich eher auf Nikolai bezieht oder eben Katharina die Zweite und nicht so stark die Sowjetunion. Aber es sind schon Feinheiten. Für die meisten Ukrainer, glaube ich, ist eben dieses Paar Sowjetunion, Stalin vielleicht plus Putin. Also das ist, so funktioniert es heute. Aber gleichzeitig wurde von unserem Institut für nationale Erinnerung jetzt so ein Motto angeboten: Wir haben die Nazis besiegt und Putinisten werden wir auch besiegen. Das finde ich gut, dass man sich von dieser wichtigen Seite ukrainischer Geschichte nicht distanziert. Und dass diese antifaschistische Emotion in der Erinnerungspolitik bleibt und wahrscheinlich auch etabliert wird. Das finde ich wichtig.
Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, zwischen den Generationen zu unterscheiden. Und was ich besonders so bei der Generation meiner Eltern beobachtet habe, auch das halbe Jahr, dass ich dann in Kiew war, also ich habe eine gewisse Verbitterung darüber gespürt, dass all die Jahre mehr oder weniger für nichts waren, beziehungsweise dann die Perestroika ja auch ganz anderes noch gebracht hat. Aber so ein gewisses Klammern daran habe ich auch verspürt. In dem Sinne, dass man sagt, ja, das ist zwar gescheitert, aber wenigstens kennen wir dieses Scheitern schon, haben es überlebt und verstehen auch mehr oder weniger, woran es gescheitert ist. So dass ich würde es vielleicht nicht unbedingt Nostalgie nennen, aber so eine gewisse Solidarisierung mit dem bekannten Systemschmerz. Nicht bei allen natürlich, aber in dieser älteren Generation habe ich das gespürt. Was die Jüngere angeht, kann ich es nicht sagen. Aber ich würde sehr stark vermuten, dass diese Form des Krieges jetzt für ganz lange Zeit jeglichen Wir-Zusammenschluss-Nostalgien absolut unmöglich, aber unerstrebenswert macht und emotional fast undenkbar. Also ich glaube, das hat die Trennung von der Vergangenheit nochmal sehr beschleunigt oder wird sie noch beschleunigen.
Auch eine der Fragen für die Zukunft, wie sich künftig das Verhältnis von Ukrainerinnen, Ukrainern und Russinnen und Russen irgendwie wieder gestalten wird. Da muss ja wieder ein Verhältnis gefunden werden. Aber Ich will noch mal auf Deutschland kommen. Es wird hier auch viel Unsinn über den Krieg geredet. Das ist normal. In freien Gesellschaften wird halt Unsinn geredet. Aber es gibt ein Argument oder auch Unsinn, nicht nur. Das würde freie Gesellschaften letztendlich gefährden, aber es wird auch Unsinn geredet. Aber es gibt ein Argument, das immer wieder und wieder kommt. Und ich würde von Ihnen gern wissen, was Sie darauf erwidern würden. Und das heißt, ja, das ist ein furchtbarer Angriffskrieg. Das ist völkerrechtswidrig, was Russland da getan hat. Aber wir Deutschen, wir haben die Aufgabe, eine Eskalation möglichst zu verhindern und eine rasche Verhandlungslösung herbeizuführen.
Was ja, die Frage ist, wie? Wie? Wo ist die Basis für Verhandlungen? So, es ist ja alles von Russland abhängig, ob wir jetzt wirklich zu verhandeln beginnen oder ob Russland während der Verhandlungen noch irgendeine Stadt bombardiert, damit eine richtige Stimmung bei den Verhandlungen herrscht. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Position, die aber natürlich andeutet, die Ukraine muss ein bisschen weniger kämpfen. Und so kann man deeskalieren. Aber das stimmt einfach nicht. Alles, was Deeskalation betrifft, macht heute die Ukraine. Also die beschützt noch sehr viele Städte in der Ukraine. Es bleiben sehr viele Menschen immer noch im Land. Auch wenn sie Binnenflüchtlinge sind, haben sie immer noch die Möglichkeit, in der Ukraine zu bleiben und irgendwie weiterzuleben. Und das macht die ukrainische Armee. Und das macht sie nicht mit deeskalierenden Meditationen, sondern mit dem Widerstand, mit dem militärischen Widerstand. Und das ist, glaube ich, der Weg. Und leider sind, glaube ich, sehr viele Länder in einer ganz schlechten Situation, auch für die Zukunft. Dafür ist jetzt nicht die Ukraine zuständig. Dafür ist Russland verantwortlich. Aber die heutigen Entscheidungen, auch schwere Waffen oder irgendeine andere Form der Teilnahme an diesem Krieg, also hat vielleicht auch schlechte Konsequenzen für andere Länder, aber so ist es passiert. Und es ist einfach etwas ganz Schreckliches passiert und wird jetzt für alle Konsequenzen haben und man kann vom Opfer etwas erwarten, also ich meine die Ukraine, aber die Ukraine tut jetzt alles Mögliche, damit der Schaden von Russland minimiert wird, auch für andere Länder.
Also ich würde sogar so weit gehen, wenn das, was in der Ukraine passiert, keine Eskalation ist, was denn dann? Also wenn gefesselte Menschen, die da erschossen in den Graben geschmissen werden, keine Eskalation ist, was denn dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, eine gute ethische Frage. Was bedeuten die ukrainischen Leben für Deutschland? Und das ist, also für mich ist es irgendwie Realität, dass die Tragödien in der Ukraine, alles, was dort passiert, nicht als etwas wahrgenommen wird, was mit uns passiert. Es passiert mit denen dort. Und es wäre vielleicht eine schmerzhafte, aber wichtige Entscheidung, sich davon zu trennen. Und vielleicht passiert es dann mit mir nicht. Und diese Art der Distanz, ja, das ist, glaube ich, ethisch sehr, sehr problematisch. Aber wir sind daran gewöhnt. Ich glaube, dass auch nach dem Maidan, wo diese Polizisten, die die Menschen erschossen haben, doch die Möglichkeit hatten, sich zu retten. Da, wo die Gerechtigkeit immer so schwer zu erreichen war.
Zu erreichen, zu bekommen.
Ja, erwarten jetzt auch die Menschen nicht sehr viel. Ich weiß nicht, wie ich das erklären kann, aber es ist wirklich so eine Art Abwertung von menschlichen Leben. Die hat sich jetzt radikalisiert, aber ähnlich war das auch mit syrischen Geflüchteten und sie wurden auch hier, glaube ich, etwas schlechter wahrgenommen als Ukrainer. Und das heißt, je weiter das Land ist, desto weniger sind diese Leben wert. Und das ist, glaube ich, sehr problematisch und sehr schwierig und wahrscheinlich auch schrecklich, das anzusprechen. Aber teilweise ist es der Grund, warum man sagt, deeskalieren und okay, die Ukraine muss Kompromisse vorschlagen und so. Und das heißt, okay, es passieren schreckliche Sachen bei euch, aber bei uns wollen wir das nicht haben. So ganz grob heißt es das.
Es ist halt in gewisser Weise eine fast abenteuerliche Vorstellung, dass man durch Untätigkeit deeskaliert. Also wenn ein Raum brennt und ich sage, ich lösche den jetzt nicht, um zu deeskalieren, so funktioniert das nicht. Es wird weiter brennen in die anderen Räume.
Ja, ich würde dann auch immer erwidern, und wenn man jetzt nichts tut,
genau,
stellt sich erstens die Frage, wann denn dann? Und zweitens die Frage, will man wirklich in einer Welt leben, in der das Recht des Stärkeren gilt und kein anderes Recht? In der der die schärfsten, größten Waffen hat, einfach macht, was er will. Also ich glaube nicht, dass ich in so einer Welt leben möchte.
Ja, zumindest das Recht des Stärkeren ganz banal physisch durchgesetzt wird. Also.
Ja, aber viele Länder arbeiten immer noch mit Autokraten und Diktatoren zusammen. Und sie interessieren sich auch nicht wirklich dafür, was innenpolitisch in diesen Ländern passiert. Das war auch sehr lange mit Russland der Fall. Sie konnten alles Mögliche dort machen. Das mit Nawalny. Mhm. Ja, es hatte eine weltweite Resonanz, aber dann ist letztendlich nicht so viel passiert. Mhm. Okay, der wurde hier behandelt, aber dann konnte Russland wieder alles tun, was es möchte. Und erst wo es schon so brutal geworden ist in der Ukraine, waren plötzlich alle schockiert. Mhm. Aber selbst nach der Krim-Annexion und dem Krieg in Donbass wurde, glaube ich, das Ganze als interne Sache wahrgenommen. Also Russland macht etwas in seiner Einflusszone, sage ich in Anführungszeichen. Und ja, das ist auch eine Kunst wegzuschauen. Jetzt ist es nicht mehr möglich, aber lange war das so.
Ja, das sind eben auch so Momente, da bin ich dann lieber Schriftsteller als Politiker. Also okay, man will kein russisches Öl mehr. Wer sind die nächsten Länder, wo man das kaufen kann? Dann haben wir Saudi-Arabien, keine Insel der Demokratie. Dann hat man den Iran, keine Insel der Demokratie. Dann hat man Venezuela einerseits. Also das sind dann so Momente, wo ich dann auch nicht weiter weiß. Also dann höre ich aber wieder, gut, wenn also Nord Stream 1 ausgehandelt wurde von Steinmeier und dann ist die Krim, dann ist Syrien. Warum sich dann für Nord Stream 2 einsetzen? Und dann werde ich wieder wütend, auch wenn ich selber keine bessere Lösung habe. Aber Untätigkeit kann es trotzdem nicht sein.
Was kann man jetzt hier in Deutschland, wir sind jetzt alle hier, in Berlin, was kann man hier tun, um die Ukraine zu unterstützen?
Ja, Waffen ist, ja, es gibt drei Punkte. Schwere Waffen, stärkere Sanktionen, europäische Integration.
Und ich würde noch sagen, den Flüchtlingen helfen.
Nur leider sind das Dinge, auf die wir nicht erst jetzt kommen, ne? Das sind Dinge, die auch schon früher hätten geschehen müssen. Also man muss diese Politik nicht immer so verschleppt umsetzen. Also die schweren Waffen braucht die Ukraine schon eine Weile.
Ja. Ja, aber vielleicht besser später als nie.
Besser später als nie, absolut.
Ja, und ich wollte das vielleicht auch kurz erzählen, was ich für mich auch so interessant fand, wenn interessant das richtige Wort ist. An ersten Tagen habe ich sehr viele, auch am ersten Tag des Krieges, jetzt des großen Krieges, viele Nachrichten bekommen von meinen deutschen Freunden. Einige haben gesagt, komm zu uns. Wir sind für dich da. Andere, was können wir tun? Und ich habe denjenigen, die das gefragt haben, geschrieben, geht auf die Straßen, verlangt Unterstützung für die Ukraine. Ja. Und plötzlich, das erste Mal wahrscheinlich in meinem Leben, habe ich wahrgenommen, wie schrecklich das ist, zu flüchten und wie komisch das ist, dass die anderen Länder sagen, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Wir werden sie unterstützen. Und ich wollte einfach schreien, nein, nicht Flüchtlinge aufnehmen. Mit uns gemeinsam kämpfen, dass wir nicht zu Flüchtlingen werden. Das ist ja dieser Zustand ohne Leben, ohne Haus, ohne Freunde, also einfach alles zu verlieren und einfach irgendwo in einem anderen Land aufgenommen zu werden, das ist nicht etwas Schönes. Aber das heißt für andere Länder, die aufnehmen wollen, sich wirklich damit zu konfrontieren, dass sie sich für andere einsetzen in ihrem Kampf, nicht in ihrer Ungeschütztheit. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Gleichzeitig ist es ja so eine Art der Solidarität, die das auch ermöglicht, dass wir weiterleben. Nicht, dass wir ja das Einzige, was wir tun können, um die Welt zu verbessern, ja Leute zu unterstützen, die jetzt flüchten müssen. Es werden immer mehr sein an solchen Menschen, wenn die Politik und die Intention von Bürgern auch so bleibt wie jetzt.
Ja, das war ein Gespräch mit Katharina Mischenko und Dimitri Kapitelmann. Mein Name ist Jens Biski. Ich wünsche, dass dieser Krieg möglichst schnell endet, dass er nicht von Russland gewonnen wird. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Dieses Gespräch fand statt im Rahmen der Woche der Meinungsfreiheit, veranstaltet von der Frankfurter Buchmesse und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur und Hansa Berlin. Wir wollen auch noch aufmerksam machen auf die Ukraine-Hilfe der deutschen Buchbranche. Sie unterstützt Autorinnen, Verlegerinnen, Buchhändlerinnen in Not und alle Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.